EU-Wahnsinn stoppen. Mit diesem Slogan gewann in Österreich die rechtspopulistische FPÖ die Europawahl. In Deutschland färbt sich der Osten blau. Die AfD wird stärkste Kraft in dem Gebiet der ehemaligen DDR. Ist die unterschiedliche Geschichte auch 35 Jahre nach dem Mauerfall tatsächlich noch eine Erklärung für das hohe Abschneiden der Partei, die ja in einigen Ländern als gesichert rechtsextrem gilt? Und was muss daraus folgen? In Frankreich will Präsident Macron als Reaktion auf das Ergebnis sein Parlament schon in 2 Wochen neu wählen lassen. Denn die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen hatte dort gleich doppelt so viele Stimmen wie sein Bündnis geholt. Aufstieg der Rechtspopulisten. Woher kommt der Zuspruch? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich aus Berlin. Das sind meine Gäste. Paula Diehl ist bei uns, Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ihr Schwerpunkt ist das Phänomen des Populismus. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Kolumnistin und Autorin. Und ihr letztes Buch heißt Das doppelte Deutschland. Ich begrüße herzlich Jan Hollitzer. Er ist Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Und bei uns ist Pascal Thibault, Deutschlandkorrespondent von Radio France International. Herr Thibault, Sie leben schon lange in Deutschland, aber beobachten natürlich auch sehr genau, was in Frankreich passiert. Da nach dem Ergebnis der Europawahl soll es Neuwahlen geben. Bevor wir diskutieren, hören wir mal kurz, was Präsident Macron dazu gesagt hat heute in einer Pressekonferenz.
Les suffrages exprimés.
Die abgegebenen Stimmen haben die Rechten gestärkt und die Extremrechten noch mehr gestärkt. Das ist ein politisches Erdbeben, das wir nicht ignorieren können. Unsere Landsleute haben damit ihre Besorgnis ausgedrückt in Sachen Sicherheit, Migration, Kaufkraft.
Sicherheit, Migration, Kaufkraft. Die Themen nennt er als Auslöser für das politische Erdbeben. Ist es doch eine Wahl gewesen über die Innenpolitik in Frankreich?
Ja, zum größten Teil, wie glaube ich in den meisten europäischen Ländern. Ja, also dass man hat sehr viel mehr über die französische Innenpolitik gesprochen. Das ging auch um ein Votum pro oder contra Macron, der sehr unpopulär ist in seinem Land. Das hat auch die Wähler motiviert. Man wusste, dass die Rechtsextremen an erster Stelle landen würden. Und das ging auch darum, also inwiefern man Macron mehr oder weniger abstraft und wie seine Partei am Ende abschneidet. Wir haben es gesehen, also Sie haben es benannt, also mehr als, er hat nicht mal die Hälfte der Stimmen bekommen, verglichen mit dem Rassemblement National. Das ist also eine herbe Niederlage und die Themen, die er benannt hat, standen schon im Vordergrund während des Wahlkampfes, wesentlich mehr als Europas Zukunft.
Also ist interessant, Frau Diehl, wenn man das sieht, das, was wir da in Frankreich gesehen haben, eine Abstimmung letztendlich auch über die Innenpolitik, aber auch über die Personen. Das ist ja was wir ja auch in anderen Ländern gesehen haben. Was heißt denn das jetzt für Europa, wenn ein Land letztendlich aus innenpolitischen Gründen aber so sehr rechtsextrem wählt?
Naja, es gibt 2 Möglichkeiten, das zu sehen, und ich glaube, beide Möglichkeiten sind richtig. Also zum einen gibt es tatsächlich die Reaktion auf die nationale Politik. Das sehen wir auch in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Tendenz, die seit sehr lange läuft, nämlich dass der gesamte Konsens sich nach rechts verschiebt. Und dadurch hat man dann eine Ausdrucksweise in den Wahlen, die auch dadurch lesbar sind.
Das heißt aber, das, was wir in Frankreich sehen, ist nicht untypisch sozusagen?
Würde ich sagen, nein, obwohl es ja von Land zu Land kleine Unterschiede gibt. Das gibt es schon. Zum Beispiel Finnland waren Finnen nicht so viel gepunktet zum Beispiel. Aber im Grunde hat man eine gesamte Tendenz. Und die ist nicht erst jetzt mit diesen Europawahlen entstanden, sondern sie läuft seit 10 Jahren im Grunde.
Herr Hollitzer, wir haben gesehen, dass in Deutschland die AfD die zweitstärkste Kraft bei der Europawahl war und im Osten Deutschlands da sogar die stärkste Kraft. Wenn man die Karte sieht, auf der einen Seite vor allem die CDU, die gewonnen hat im Westen, und die AfD im Osten. Also man sieht da sozusagen die deutsche Teilung nochmal. Was ist denn Ihre Erklärung? Warum bekommt die Partei so viel Zuspruch?
Na, es ist so ein bisschen ein Murmeltiertag heute, will ich mal sagen, weil es ist nicht die erste Wahl, nach der wir uns zusammensetzen und über solche Zahlen sprechen. und auch an das Wiederauftauchen der innerdeutschen Grenze. Wir könnten ganz viele andere Faktoren da auch anlegen, Produktivität, der Sitz, der Hauptsitz von großen Unternehmen, Immobilienvermögen und so weiter. So, das heißt, das sind Ergebnisse von 35 Jahren, in denen Dinge entstanden sind bis heute, die aber die Regierenden, ich will jetzt nicht sagen Altpartei, denn AfD ist ja mittlerweile auch eine Altpartei, wir haben das BSW jetzt, schon mal dran waren und konnten gewisse Dinge nicht lösen, die aber sehr wichtig sind für die Menschen in den neuen Bundesländern. Wie auch das immer ausgesehen hätte. Wir hatten früher eine Kümmererpartei mit den Linken, das ist keine Kümmererpartei mehr. Bei Wahlen geht es viel um Emotionen und Gefühle. Und mittlerweile wird die AfD als die Kümmerer wahrgenommen. Wenn wir diese Nachwahlbefragungen sehen, dass über 70-80% sagen, sie wissen, dass die in Teilen rechtsextrem sind, aber sie sprechen die richtigen Themen an. Sie lösen sie noch nicht, ne? Also das Ansprechen der Themen ist dann schon mal wichtig für die Leute. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist verkehrt gelaufen und was muss man machen, um das umzukehren. Ich will nur eine Bemerkung noch machen. 70% wählen in Thüringen zum Beispiel die AfD nicht und die muss man auch stärken.
Die Themen, die in Frankreich eben die Macron eben ansprach, Frau Weidenfeld, war Sicherheit, Kaufkraft, Migration für Frankreich. Aber das gilt doch dann letztendlich auch für Deutschland, oder? Sind das die wichtigsten Themen und gerade für Menschen, die die AfD wählen, sind das die Themen, die wahlentscheidend sind dann?
Naja, es gilt für alle Länder. Also wir finden zwar oder versuchen zwar nationale Antworten zu finden und es werden eben auch national die Quittungen ausgestellt, wobei sie ja bei der Europawahl auch ausgestellt worden sind. Die sind ja nicht nur bei den Kommunalwahlen in Thüringen ausgestellt worden. Und ich glaube, dass man da zwei Dinge sieht. Eben einmal, dass sich eben nicht nur der Konsens nach rechts verschiebt, sondern dass wir vielleicht wirklich in so einer Zeitenwende-Situation sind, wo sich eben einfach so ein politischer Wind dreht. Nicht, wenn man so sagt, wir hatten jetzt 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang so eher die Progressiven, die möglicherweise eher in sozial expeditiven Milieus unterwegs waren und da ihre Zustimmung bekommen haben. Die Grünen, Macron am Anfang auch. Und jetzt sieht man, dass sich das wieder dreht. Das ist vielleicht so wie in den 80er Jahren, als auf einmal diese ganzen Neoliberalen kamen. Ich will das auch gar nicht verharmlosen, aber ich glaube, das ist der eine Punkt, der eine Rolle spielt und der wirklich wichtig ist. Und der andere ist ganz sicherlich die Frage nach den Milieus, in denen das passiert. Also wenn man gerade sagt, Sicherheit, Wohlstand, Migration, das sind Themen, die vor allem Menschen verunsichern und besorgen und eben auch auf die Palme bringen, die um ihren eigenen Status fürchten. Und da gibt es eben in West- wie in Ostdeutschland, da gibt es in Ostdeutschland mehr als in Westdeutschland, deshalb wird da vielleicht auch extremer gewählt, aber die gibt es eben einfach in Frankreich mit den Gilets jaunes und in allen anderen Ländern auch.
Ich würde mal sagen, zu den Kommunalwahlen, da müssen wir ein bisschen differenzieren, ich will es nur noch mal einordnen.
Zwischen, weil in der zweiten Runde
zwischen, die, ja. Zwischen Gremienwahl, Stadträte, Gemeinderäte, doch Zuwächse waren bei der AfD, klar, aber wenn es um Personenwahl geht, Stichwahlen von Landräten und Oberbürgermeistern, dass dort kein Posten geholt wurde.
Jetzt kann man ja die ehemalige DDR, die Ostdeutschen, ja nicht unbedingt mit Frankreich direkt vergleichen. Und trotzdem gibt es dann ähnliche Entwicklungen und ähnliche Themen, Herr Thibault. Oder kann man es doch vergleichen?
Doch, also schon. Also ich habe sogar geschrieben auf X, dass wenn es Städtepartnerschaften gibt zwischen Kommunen aus den neuen Bundesländern und Frankreich, dann haben sie jetzt ein gemeinsames Thema für schöne Abende. Und in der Tat, die Ergebnisse der AfD mit rund 30% am Sonntag in den neuen Bundesländern und den Ergebnissen des Rassemblement National, da gibt es auf jeden Fall quantitativ eine Ähnlichkeit. Natürlich die Ursachen für, die haben wir schon gehört, für die Erfolge der AfD im Osten Deutschland sind anders und historisch bedingt auch anders als in Frankreich. Aber es dreht sich auch immer ein bisschen um das gleiche Thema, die Angst vor dem eigenen Absteigen, vor die Angst, dass die Kinder vielleicht nicht die gleiche Zukunft bekommen als die man hat. Das Thema Identität und Migration spielt dabei eine Rolle. Die Globalisierung, da gibt es in Frankreich eine starke Ablehnung gegenüber die Globalisierung. Also das sind alles Ängste, die sich summieren. Und natürlich das Ablehnen des, sage ich mal, ich übernehme das Begriff der Extremen, des Establishments. Und in Frankreich noch dazu könnte man addieren, wegen des politischen Systems mit einem Ersatzmonarchen, der alles macht. Und Macron vielleicht noch mehr als andere, mit dem Risiko, noch wesentlich mehr abgelehnt zu werden.
Ja. Frau Diehl, was sagen Sie, was eint die Rechtspopulisten in Europa? Sind es tatsächlich die gleichen, ja, die Verunsicherung, die überall ist? Die, können Sie daraus sozusagen einen Gewinn haben? Also,
was ich interessant finde, ist, dass die Rechtspopulistinnen dazu schaffen, die soziale Frage anzusprechen, aber die nicht zu lösen. Also die Lösung der sozialen Fragen, nämlich wir werden Chancen verteilt, materiellen Güter verteilt, politische Möglichkeiten verteilt. Diese Frage steht die ganze Zeit da. Die wurde früher von der Linken angesprochen, ist jetzt nicht mehr. Die linken Parteien sprechen sie nicht mehr an. Und die Rechtspopulistinnen, die tippen diese Fragen an. Aber die Antwort, die sie geben, ist immer verbunden mit Migration, Veränderung unserer Lebensweise und so weiter, so dass die Antwort gar nicht so ankommt, wo die Frage gestellt wurde.
Ist ja interessant, weil eigentlich ganz oft heißt es ja, es gibt so einen Politikverdruss und dann sagen viele Leute, ja, die Politiker versprechen uns das und wir kriegen es aber nicht. Aber dass sie dann letztendlich bereit sind, so wenn ich sie richtig verstanden habe, trotzdem dem zu glauben, obwohl man auch ja dann nicht weiß, wie es umgesetzt wird.
Ja, man bräuchte Gegenentwürfe, ne? Und die scheinen nicht richtig anzukommen oder sie sind vielleicht nicht so richtig ausformuliert.
Herr Holler, Sie wollten da eben noch ein...
Formulieren reicht ja nicht mehr. Ne? Ich glaube, es wurde viel formuliert. Die Leute wollen einfach Lösungen haben.
Und das meinte ich damit.
Bei der, genau, also Maßnahmen, die auch... Wir kennen den Befund, wir kennen die Symptome, aber die Maßnahmen waren noch nicht gut genug in den letzten Jahren. Und dadurch, das eint auch, glaube ich, alle europäischen Länder, haben die Menschen das Gefühl, dass die Regierung an ihnen vorbei regiert. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit überall mit der Regierung. Und was vielleicht noch mal ein Unterschied ist zwischen Ost und West, wenn wir da immer drüber sprechen, es gibt eine große Transformationsangst durch Transformationserfahrungen nach der Wende, weil viele Biografien einfach zerbrochen sind und Menschen nicht mehr auf die Füße gekommen sind, sozusagen, während im Westen das Leben weiterlief. Im Osten hat sich alles verändert. Und jetzt reden wir von Einwanderung. Wir brauchen Einwanderung, um den Fachkräftemangel zu lösen. Das ist auch eine Art von Transformation, in der man sich befindet. Und deswegen werte ich die Wahl am Wochenende auch als Absage an die europäische Einwanderungspolitik. Und genauso kann man das runterbrechen. Wenn wir von Einwanderung sprechen, dann müssen wir aber von geregelter Einwanderung sprechen.
Das ist ja das, was eigentlich alle tun. Und, was,
und nötigen Maßnahmen, ja. Aber das findet gefühlt nicht statt.
Ja. Frau Weidenfeld, oder wollten Sie direkt darauf?
Ja, ich meine, das ist ja eben, was gefühlt und was gemacht wird. Ne? Also man hat tatsächlich Probleme. Man hat Probleme, um die Probleme anzusprechen und Probleme, um die Probleme zu lösen. Alles zusammen. Und dann gibt es die Übersetzung dieser Probleme. Und die Übersetzung läuft jetzt so, dass die Rechtspopulistinnen und Rechtsextremistinnen geschafft haben, das Problem Migration für sich zu beanspruchen. Das heißt, die sprechen alle andere ab, dieses Problem überhaupt adressieren zu können. Und die anderen fühlen sie sich unter Druck und kopieren die dann in der Annahme, dadurch den Wettbewerb zu gewinnen.
Ja, Transformationsangst, ich rede ganz schön viel, ich weiß, aber Transformationsangst, dann kommen Akteure auf den Markt, die sagen, wir bewahren den Zustand, wie er ist, oder führen ihn sogar in ihren Ursprungszustand zurück, indem wir remigrieren.
Aber die Europäische Union hat ja ein Asylpaket auf den Weg gebracht. Man kann der Europäischen Union ja nicht vorwerfen, dass sie gar nichts getan hat am Thema Migration, Frau Weidenfeld. Aber was ist jetzt, ist die Stärke der Rechtspopulisten letztendlich, kommt sie eben dadurch, weil die anderen wirklich zu schwach sind und eben es nicht schaffen, so ein Thema wie Migration so zu lösen, dass es bei den Menschen ankommt, dass sie merken, es ist eine Lösung, es ändert sich etwas.
Ich glaube, dass der Unterschied zu früher der ist, dass viele Wähler die Rechten jetzt regieren sehen wollen. Und das ist ja die große Wette, die Macron noch einmal macht, dass es eben nicht passiert, dass die meisten eben nicht wollen, dass die Rechten regieren. Aber man sieht eben, in Italien regieren sie, in Ungarn regieren sie, in Polen haben sie regiert. Und möglicherweise sieht man darin ja eben dann auch den Unterschied, wenn sie nämlich regieren, dann haben sie auch nicht immer die allerbesten Lösungen. Also ich finde es schon erstaunlich, dass sowohl in Ungarn als auch in Polen als auch in Finnland die rechten Parteien bei der Europawahl eben nicht so toll abgeschnitten haben, wie sie das eigentlich gedacht haben. Insofern glaube ich, sind die Rechten meistens in der Opposition in Deutschland aus besonderem Grund auch noch mal besonders kritisch angeguckt, weil sie eben ihre Nähe zum Rechtsextremismus nicht verleugnen können und auch nicht verleugnen wollen offensichtlich. Aber in allen Fällen ist es so, dass in dem Moment, wo sie regieren und wo sie offenbar länger regieren, eben das auch sich zeigt, dass sie auch nicht gut regieren und dass die Lösungen, die sie haben, nicht funktionieren.
Oder sie werden zum Teil eingeholt von der Realpolitik, sage ich mal. Da sieht man am Beispiel Meloni, zumindest was die Europapolitik angeht. Also sie war sehr, sehr kritisch Europa gegenüber, bevor sie an die Macht kam. Und jetzt hat sie einen Kurs eingeschlagen, der anscheinend vielen Verantwortlichen in Europa auch zufrieden stellt. Die Innenpolitik ist ein anderes Thema. Aber, und man sieht jetzt sogar, dass jetzt innerhalb der letzten Stunden, dass das Rassemblement National, das möglicherweise eine Chance hat, die Regierung zu bilden in einem Monat, schon ein bisschen Wasser in seinen guten Rotwein gießt sozusagen und zum Beispiel sagt, ach, wir werden doch die unpopuläre Rentenpolitik, die Rentenreform von Macron doch nicht in Frage stellen, was ein Vermögen kosten würde. Und andere Pläne werden vielleicht rückgängig gemacht oder nicht durchgesetzt. Also man sieht, wie schnell, bevor sie überhaupt an die Macht kommen, wie schnell man kann sagen, natürlich, das ist heuchlerisch, man will einfach verlockender sein für die Bürger. Man sieht es auch, dass viele, wir haben Europa angesprochen, dass viele populistische Parteien in Europa nicht mehr, weil sie wissen, damit punktet man bei den Bürgern nicht, die wollen nicht mehr, dass ihr jeweiliges Land die EU verlässt. Das ist passé. Ja.
Aber in den Wahlprogrammen man macht damit Werbung, wie die Österreicher mit EU-Wahnsinn stoppen, all diese Dinge. Also sehr stark Anti-EU-Wahlkampf, aber dann letztendlich
merkt man es. Es gibt eine Änderung der Strategie. Und zwar, man ist nicht mehr gegen Europa, man braucht Europa, um die Migrationspolitik durchzusetzen. Da sind sie sehr erfolgreich in dem Beeinflussen von Europapolitik, was Migration angeht. Und man braucht Europa, um bestimmte Grenzen zu setzen. Und wenn man dann die Parteiprogramm von Rassemblement National zu Europa sieht, das ist eindeutig Europa reformulieren. Also das ist nicht Europa so zu sagen, wie das ist, sondern die nationalen Stärken in den Vordergrund zu stellen, bestimmte Dinge rückgängig zu machen. Aber man braucht eben Europa, um die Frage der Migration zu lösen. Vielleicht braucht man Europa für andere Dinge. Aber was die nationalen Souveränität, so ist der Diskurs, da sollte was zurückgefahren werden. Also insofern...
Ja. Trotzdem gab es gerade auch bei der AfD natürlich den großen Skandal um die Spitzenkandidaten, um Maximilian Krah und Peter Büstrom. Maximilian Krah soll jetzt nicht mehr zur AfD-Delegation gehören. Le Pen hat gesagt, ich mag den auch nicht in meiner Fraktion. Wie erklären Sie das? Wie kommt das, dass sie da so klar ist nach diesen Äußerungen über die SS?
Also ja, einerseits, weil Le Pens Partei durch die Vergangenheit ihres Vaters, durch den Gründer der Partei natürlich etwas vorbelastet ist. Also es gab viele frühere französische Mitglieder der Waffen-SS, die auch zu den Gründern dieser Partei gehört. Auch antisemitische Ausfälle von Jean-Marie Le Pen haben in der Vergangenheit immer für Schlagzeilen gesorgt. Also davon hat sich die Tochter in den letzten Jahren distanziert. Sie hat die Partei salonfähiger gemacht. Die Partei gehört mittlerweile zum Establishment. Wird betrachtet auch in den Medien wie eine Partei wie alle anderen. Und plötzlich in der gleichen Fraktion zu sitzen mit einem Maximilian Krah, der sagt, nicht unbedingt alle SS-Mitglieder waren Kriminelle, das wäre für Le Pen natürlich ein Schritt in die Vergangenheit, mit der sie eigentlich abschließen will oder abgeschlossen hat. Und deswegen also diese rote Linie. Wir werden sehen, ob diese Entscheidung der AfD zu Ungunsten von Herrn Kra dazu führt, dass man doch wieder zusammenfindet und dass die AfD wieder in die ID-Familie, in die ID-Fraktion aufgenommen wird.
Mhm. Herr Hollitzer, warum ist es so, dass, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, dass viele Leute die AfD wählen, obwohl sie wissen, dass die Partei gerade auch in Thüringen gesichert rechtsextrem ist und natürlich mit Herrn Höcke an der Spitze in Thüringen einen der Extremen in der Partei ist. Warum macht das den Menschen nichts mehr aus?
Den AfD-Wählern.
Den AfD-Wählern, ja.
Ja, also wir müssen ein bisschen differenzieren. Ich meine, man spricht immer gerne über den Ostdeutschen, aber
nein.
Genau. Frau Diehl hat es ja in Teilen schon gesagt. Wir brauchen jemanden, der in unserem Sinne agiert. Alle, die wir jetzt kennen, die Parteien außer der AfD, waren schon mal in der Regierung in irgendeiner Art und Weise beteiligt, aber es hat sich nichts geändert. Es hat sich nicht verbessert zu ihrem Gunsten. Also gehen sie woanders hin, in einer Hoffnung, vielleicht auch in einer romantischen Hoffnung dahin und erwarten von denen, vielleicht können sie das ja besser machen. Dass es in Teilen hochgefährlich ist, diese Annahme, denn wir wissen ja genau, was passiert, wenn eventuell da eine Mehrheit entsteht für die AfD. Das wird so nicht mehr wahrgenommen. Der Frust ist einfach zu groß. Aber das betrifft nicht nur AfD-Wähler. Es gibt schon eine Differenzierung, wenn wir uns die letzten Umfragen noch anschauen. Ist Deutschland in einem schlechten Zustand, haben wir Hälfte-Hälfte eine Abstimmung. Also es gibt auch in den anderen Parteien eine hohe Unzufriedenheit. Das heißt, in jeder Partei gibt es Wähler, die sehr unzufrieden sind, aber dann doch noch mal eine Grenze ziehen. Nein, eine Partei, die im Landesverband Thüringen gesichert rechtsextrem ist, wähle ich nicht.
Und es gibt auch Unzufriedenheit zum Beispiel im Ruhrgebiet. Da in Gelsenkirchen haben auch 21% AfD gewählt.
Ich glaube, das ist total wichtig zu sehen, dass es das ist nicht nur eine ostdeutsche oder eine vermeintlich ostdeutsche Frage, sondern es gibt eben einfach bestimmte Milieus, in denen die Unzufriedenheit, die Verunsicherung, auch das Gefühl, materiell bedroht zu sein, die Frage eben, kann ich als junger Mensch, und das sieht man eben in der jüngeren Generation ja auch sehr, sehr deutlich, dass da eben die Orientierung von Klimaparteien hin zu konservativen oder rechten nationalkonservativen Parteien eben relativ hoch ist. Also dass da eben da, wo die Milieus verunsichert sind, wo sie eigentlich aus einem traditionellen Selbstverständnis kommen, da findet man eben auch in Westdeutschland, im Ruhrgebiet, in Städten, in denen der Strukturwandel sehr stark ist, eben auch große Gruppen, die jetzt zur AfD gehen. Das ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern es ist ein Verunsicherungsphänomen.
Früher wären Leute vielleicht nicht wählen gegangen. Es ist aber dann doch verwunderlich, dass dann eine Partei gewählt wird, wo klar ist, dass sie eben Teil rechtsextrem ist.
Ja, ich finde, zunächst mal ist ja gut, dass wir endlich mal wieder eine lebhafte politische Debatte führen und dass an dieser Debatte auch diejenigen beteiligt sind, von denen Sie gerade zu Recht sagen, die sind früher nicht zur Wahl gegangen. Heute ist die Wahlbeteiligung tendenziell höher. Es gibt wieder ein politisches Klima, in dem man wählen geht, in dem man politisch denkt. Jetzt kann man sagen, das ist nicht immer so, wie man sich das gerne vorstellen würde. Aber das ist schon mal eine gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist halt eben, dass es offenbar den etablierten Parteien nicht gelingt, Angebote zu machen. Und übrigens nicht nur Gesprächsangebote, sondern auch Politikangebote, denen man zustimmen kann. Und wenn ich mir die Ampelkoalition angucke und die Diskussionen der letzten beiden Jahre, da kann ich nur sagen, da fällt es einem schon schwer zu sagen, das ist gute Politik, da kommen tolle Sachen bei raus. Das ist eine Geschichte des Gelingens, wie Robert Habeck sie jetzt immer erzählen will. Das ist es eben nun mal leider nicht.
Mhm. Die AfD hat, oder Menschen, die nicht gewählt haben, die AfD hat tatsächlich viele Nichtwähler aktiviert und andere Parteien haben Wähler an Nichtwähler, an die Menge der Nichtwähler verloren. Das muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch mit dieser politischen Debatte gemeint, dass man jetzt auch sowas wie Ausländerkriminalität ansprechen kann, dass es im Verhältnis zu den absoluten Zahlen doch hoch ist, ne? Und dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss, weil es die Realität vieler Menschen ist.
Ich würde ganz gerne mal auf die jungen Wähler auch schauen. Da ist ja zum einen also in Deutschland mit 17% hat die Union da die meisten Stimmen und dann aber gefolgt von der AfD, die mit 16% da auf Platz 2 landet. Auch in Frankreich sind die, ist glaube ich ein Drittel der Jüngeren, die die Partei von Marine Le Pen unter Jordan Bardella, muss man dann sagen, als Spitzenkandidat wählt. Der ist ja selber auch sehr jung, 28, 29. Also spielt das eine Rolle, dass man da auch so einen jungen Spitzenkandidat hat? Oder wie erklären Sie sich da das Wahlverhalten?
Ja, also es spielt natürlich eine Rolle, wenn man so einen jungen, gut aussehenden, smarten etc. Vorsitzenden hat an der Spitze der Partei. Wenn man liest, was passiert bei den Veranstaltungen des Front National, wo Jordan Bardella auftritt, das ist, als würde eine Boyband, okay, der ist allein, auftreten und da wollen lauter Mädchen, aber nicht nur Mädchen, Selfies mit ihm machen. Also es gibt eine, das fruchtet auch in den Wahlergebnissen, die wir gesehen haben. Und in der Tat, die Prozentzahl der jungen Leute, die für diese Partei wählen, ist vergleichbar mit der in der allgemeinen Bevölkerung. Das trifft, das haben Sie gerade erwähnt, für Deutschland zu. Und das ist ein gutes Barometer von der Veränderung der politischen Landschaft. Also ich meine, allgemein, unabhängig von der Jugend, das wurde schon erwähnt, also die politische Landschaft bewegt sich sowieso überall in Europa eher weiter nach rechts oder zumindest in konservative Gefilden. Ja.
Ist das tatsächlich so eine Art Wellenbewegung, vor der man sagt, irgendwann geht es dann auch wieder in die andere Richtung? Und merkt man das gerade bei den jungen Menschen, die ja vor 5 Jahren viel stärker grün gewählt haben, wo das Thema Klima ja viel wichtiger war?
Ich bin mir nicht so sicher, ob man so optimistisch sein kann, dass die Welle zurückgeht. Es scheint mir was bestätigt zu sein, was seit langem funktioniert. Also zumindest in den Untersuchungen, die wir über die Normalisierung der extremen Rechte Gedanken machen. Das ist etwas, was wir schon seit langem kennen. Und was es jetzt neu ist, dass die jüngeren Leuten dann dazukommen. Also bisher waren sie eher tendierten sehr auf dem linken Spektrum. Und in den Untersuchungen von Kolleginnen, die Haltungen gegenüber Politik abfragen, sieht man auch, dass sie dabei eine große Wirksamkeit spüren, was sie sonst nicht spüren. Und das scheint mir so einen Raum zu geben, bei den rechtsextremen und rechtspopulistischen Milieus, bei dem man sich eher als ein Teil des Ganzen fühlt als bei den anderen.
Und übrigens auch, glaube ich, als Opposition hat man das Gefühl, meine Stimme zählt. Na, wenn ich eben bei den Gewinnern bin und eine Partei stark machen kann, ist es eben was anderes, als wenn ich auf eine große Koalition oder eine Ampelkoalition einzahle, wo ich meine Stimme sowieso nicht wiederfinde.
Ja, aber das war bei Fridays for Future war so ein gutes Beispiel. Die haben wirklich jahrelang durchgehalten und es folgt aber nichts. Und ich glaube, diese Enttäuschung ist sehr groß. Und das ist die Frage, ich will nicht sagen, dass dieselbe Gruppe ist, aber das zeigt, wie lange kann man so eine Welle halten. Das würde ich als Welle bezeichnen, weil von der Politik kam nichts dazu. Und die Enttäuschung ist da umso größer und wahrscheinlich gehen viele von denen nicht mehr wählen.
Mhm. Herr Hollitzer, welche Konsequenzen sollten denn jetzt gezogen werden, wenn man schaut, wir haben im Herbst die Landtagswahlen, unter anderem auch in Thüringen, wenn man verhindern will, dass rechtsextreme Parteien weiter gewinnen?
Man sollte sich den Themen widmen, die Leute tatsächlich beschäftigen. Da gibt es allerlei Untersuchungen. Das meinte ich auch mit Murmeltiertag. Woran liegt es denn? Warum sind denn die Menschen gefrustet? Und eine Sache, die muss man auch ins Auge nehmen, zeigt ja auch die Europawahl, die Zersplitterung des Parteiensystems. Die jungen 16- bis 24-Jährigen, die haben zu 27% andere gewählt. Auf kommunaler Ebene bei uns in Thüringen treten einige Politiker gar nicht mehr für eine Partei an, weil damit was Schlechtes konnotiert wird. Die treten parteilos an oder lassen sich auf Listen setzen.
So. Was aber eben zeigt, dass es da Personen gibt, die ganz offensichtlich so viel Glaubwürdigkeit haben, dass sie dann gewählt werden. Und das ist eben Nähe, das ist Persönlichkeit, Vertrauen, das sind Leute, die eben Dinge versprechen. Und das in Bayern hat man das ja auch mit den unabhängigen Wählern, die eben sehr, sehr stark dann auch auf das sich festlegen, was sie eben im Wahlkampf versprochen haben.
Und was an Personen eben hängen. Aber das, was heißt das, wie kann eine Bundespartei dann damit umgehen? Also eine
gute Kandidaten aufstellen.
Ich glaube, es gibt was im Hintergrund, was die Parteien bisher noch nicht so richtig adressieren. Die neueren Generationen, sie funktionieren in Bezug auf Politik anders. Sie kaufen nicht das gesamte Paket einer Partei. Sie kaufen Themen, sie kaufen bestimmte Agendas, aber nicht alles. Und das ist ganz schwer für die Parteien im demokratischen Spektrum anzusprechen, weil sie diese Action-Ebene schlecht anbieten können. Und dann wird es schwierig. Und ich glaube, diese Veränderung unserer Gesellschaft ist gar nicht so sehr in den Vordergrund geraten bei den Parteiführungen. Und das müsste eigentlich adressiert werden.
Was heißt das dann aber für mögliche Koalitionen und Zusammenarbeit? Weil die CDU betont ja immer ganz stark die Brandmauer zur AfD, aber auch zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Also wird sie das durchhalten können, Herr Hollitzer? Also wenn irgendwann wenn die AfD so stark wird, wie schafft man es dann? Und ist es sinnvoll, also, da mit ihr zusammenzuarbeiten auf kommunaler Ebene?
Also ich vermute mal, dass Herr Vogt in Thüringen einen Tisch gebissen hat, als Herr Merz sich hinstellt und sagt, nein, mit dem BSW arbeiten wir nicht zusammen. Die sind linksextrem und rechtsextrem. Man muss doch den Ländern gewissen Handlungsspielraum auch noch lassen und vor Ort entscheiden können, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem nicht. Die haben jetzt also eine Brandmauer gegen die Linke, oder was heißt Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die existieren. Und das ist gegen die AfD und gegen die Linke. Und jetzt will man mit der BSW auch nicht mehr zusammenarbeiten. Das wird ein heißer Ritt. Also da, wenn das wirklich so ist, dann kann sich Herr Vogt das Ziel, Ministerpräsident in Thüringen zu werden, abschminken.
Aber das ist ja auf der EU-Ebene ganz anders, weil auf der EU-Ebene stellt sich Manfred Weber im März hin und sagt, wir halten die Brandmauer fest, wir arbeiten nicht mit der AfD, aber wir arbeiten mit dem Fratelli d'Italia. Was wenig Sinn macht, und jetzt zurück zu Ihren Wortmeldungen zu kommen, jetzt gehen die ganze ID- und EKR-Fraktionsparteien auf die AfD zu und sagen, nee, eigentlich gehören sie nicht dahin, sie sind die Extremisten, wir sind es nicht. Und da bahnt sich jetzt eine ganz andere Allianz auf EU-Ebene.
Was dann auch schwierig wird, wenn es darum geht, Frau von der Leyen zu wählen, oder nicht?
Oder ich glaube, sie hält sich die Option offen, sieht so aus, weil niemand hat mehr Meloni rufiert als von der Leyen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es auf der kommunalen Ebene noch viel, viel schwieriger wird. Ja. Also wenn man sich eben anschaut, wie man in einer Stadtgesellschaft oder einer Dorfgesellschaft eben diese Brandmauern am Ende durchhalten will, eben nicht nur in der Stadtverordnetenversammlung, sondern auch in den Ausschüssen, wo man Ergebnisse braucht, wo man die Zustimmung braucht, das wird nicht gelingen. Und ich glaube, das sehen
findet
auch...
Findet ja schon statt, ehrlicherweise.
Was heißt oder?
Ja, also ich nur zu den Äußerungen von Herrn Merz. Also ich glaube, ja, er baut sich lauter Barrieren rund um sich, als würde er sich einsperren in einem Käfig. Nur das funktioniert natürlich vielleicht, wenn seine Partei im Osten ähnliche Ergebnisse erzielen würde wie die CSU in Bayern. Aber das ist bei weitem nicht der Fall. Daher mit diesen Brandmauern rechts, links etc. Es wird praktisch unmöglich sein, wenn die CDU am Ende die stärkste Partei oder zumindest außer der AfD vorne liegt, überhaupt eine Mehrheit zu finden.
Die FDP nicht mal reinkommt.
Und die sind fast abgeschrieben. Also wie soll das gehen? Also ich glaube, vor Ort wird es wahrscheinlich anders aussehen als das, was Herr Merz gestern formuliert hat.
Zumal die Brandmauer-Rhetorik nur auf die institutionelle Kooperation bezogen ist, nicht auf Themen und auf Rhetorik von der AfD, die auch von den anderen Parteien übernommen werden. Also die Brandmauer existiert nur auf formaler Ebene.
Wie also, meinen Sie das?
Ich meine, in dem Moment, dass die etablierten Parteien anfangen, die Diskurse von der AfD zu kopieren, es reicht auch punktuell, um Skandalen zu kreieren, dann ist die Brandmauer im Grunde unwirksam, weil das, was innerhalb der politischen Kultur läuft, etabliert sich auf diese Art und Weise. Und dann verschiebt sich das alles weiter nach rechts. Und dann muss man mit diesem neuen Konsens arbeiten. Und dann wird es immer noch schwieriger. Und das ist etwas, was...
Aber irgendwo muss man ja auch für sich selber politisch als Partei oder als Parteivorsitzende auch eine Grenze ziehen. Es gibt auch Punkte, natürlich, wo man sagt, da kann man nicht weitermachen.
Aber diese Anlehnung haben wir in Österreich gesehen. Wir haben es jetzt in Frankreich mit Sarkozy und Macron gesehen, mit der Themenübernahme. Und in beiden Fällen reicht es maximal für eine Wahlperiode. Danach nicht mehr.
Es wird ja immer differenziert zwischen der Zusammenarbeit. Und ich nehme aber die Stimmen, dass ich eine Mehrheit für meine Idee bekomme, die ich eingebracht habe ins Parlament. Das heißt, mir ist egal, woher die Stimmen kommen. Und eine Zusammenarbeit wäre ja, wenn wir vorher das abgesprochen hätten. Aber man kennt ja ungefähr den Kompass, ne? Und was man...
Ich glaube, Sie haben recht in dem, was Sie sagen. Also, dass wenn peu à peu die Rechtsextremen, die Populisten es schaffen, dass ihre Ideen wie ein Keim sozusagen die anderen infiltrieren, dass ihre Ideen peu à peu salonfähig werden, von den anderen möglicherweise übernehmen werden, dann gewinnen sie, glaube ich, auch mit mittel- oder langfristig, weil irgendwann dann, das sieht man wunderbar in Frankreich, dann entscheidet man sich für das Original und nicht für die Kopie.
Das sieht man in den Niederlanden, sah man das auch ganz klar. In den Niederlanden, dass das Will, das da gewonnen hat.
Das muss ja nicht schief gehen. Das geht schief und geht oft schief. Und in Deutschland, glaube ich, haben wir noch mal ein besonderes Thema. Aber man könnte ja auch sagen, und das sieht man, finde ich, an der Linkspartei, ja, also wenn wir uns den Diskurs noch mal in Erinnerung rufen, aus der Zeit des Jahres 1989, wo eben mit der SED-Nachfolgepartei wirklich niemand was zu tun haben wollte, wo es riesige Brandmauern gab gegen diese Partei. Und dann guckt man 30, 35 Jahre später und dann sieht man diese Partei entweder völlig marginalisiert oder in Thüringen gerade noch so eben in der Regierung. Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, das ist ja eher so eine Art Folklorebeschluss, nicht? Weil die sind ja nicht mehr gefährlich und die sind nicht mehr radikal und die sind vielleicht eben noch sozialistisch, aber das ist eigentlich das Schlimmste, was man über die sagen kann und haben ein Problem mit ihrer Vergangenheit. Aber
das BSW ist noch näher am Sozialismus als die Linke.
Ja, klar, aber bei beiden würde ich sagen, also beim BSW weiß man nicht, wie sich das jetzt entwickelt, aber bei der Linkspartei würde man jetzt eben, hätte man schon echt Probleme, selbst als Konservativer durchzuargumentieren, dass das wirklich eine staatszersetzende Partei ist, was man 1990 getan hat. Insofern glaube ich, es gibt eben einfach schon Beispiele dafür, dass extrem rechte Parteien in irgendeiner Form nicht nur mit ihren Themen im politischen Diskurs landen, sondern irgendwann auch selber sich in Anführungszeichen deradikalisieren.
Und deradikalisieren.
Ja. Und das finde ich, man kann eben sagen, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht bei Frau Le Pen, das reicht mir nicht bei Frau Meloni. Aber es ist ein Prozess, der da ist.
Und glauben Sie das auch, Herr Hollitzer, dass sich die AfD, wenn sie, sagen wir mal, in Thüringen mit regieren würde oder wie auch immer, also wenn sie da mehr Verantwortung hätte?
Ich meine das nicht für die AfD, weil die ist Verfassung. Also da finde ich, gibt es eine Grenze, die durch die Verfassung geschrieben wird. Aber dass man in anderen Ländern sieht, dass sich rechte, sehr national-konservative Parteien, auch rechtsextreme Parteien, eben auch abschleifen in der Verantwortung. Das, glaube ich, kann man nicht
wirklich bestreiten. Frau Diehl, ist das wirklich, also verändern Sie sich dann wirklich?
Oder? Sie verändern Ihre Strategien, aber die Strategien, die Sie früher hatten, sind wahrscheinlich nicht mehr notwendig, wenn unser Konsens sich bewegt hat. Also wenn man die Maßnahmen in Frankreich, ist ein gutes Beispiel, wenn man die Maßnahmen bei der Sozialrechten, also das Recht auf Sozialunterstützung sieht, also die Konservativen, die konservativsten Juristen kamen raus und sagen, das ist gegen die Verfassung. Die Marine Le Pen sagte, Macron hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, das finden wir gut. Es geht nicht so weit, wie wir wollen, aber das finden wir gut. Und das wäre ein Vorschlag, den man vor 5 Jahren bei Rassemblement National nicht hätte machen können. Und dann ist die Frage, wo gehen wir dahin? Also wir sind gerade dabei, dass die konservativen Parteien, die Mittenpartei, teilweise deren Aufgaben übernehmen aus der extrem rechten oder rechtspopulistischen Lager und selber verwirklichen. Und dadurch verschieben sie sich und irgendwann mal werden sie überflüssig, weil der Konsens dann etabliert ist. Und das ist etwas, was wir schon in Italien ganz genau sehen. Giorgia Meloni ist inzwischen Mainstream. Und das, glaube ich, das ist etwas, was zumindest von demokratischer Kulturseite sehr, sehr problematisch ist.
Herr Hollitzer, wo sehen Sie denn eine Verschiebung schon? Sie haben ja eben gesagt, zu Recht, wenn 70% in Thüringen wählen, eben nicht die AfD, die müsste man auch stärken. Was hat sich denn geändert in den letzten Jahren in Ihrem Land? Merkt man da Dinge, die sich ändern, seitdem die AfD so stark geworden ist?
Na, also auf jeden Fall haben Sie dazu beigetragen, dass gewisse Themen angesprochen werden können, wieder ohne dass sie gleich tabuisiert werden. Da müssen sich Politiker wie vielleicht auch Medienschaffende wie wir an die eigene Nase packen. Ich glaube schon, dass man differenzierter jetzt sprechen kann, also gerade auch über Migration, über Sicherheit und über andere Themen. Das hat sich auf jeden Fall. Vielleicht kann das so eine Diskursverschiebung sein, aber ich glaube nicht. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir in einem demokratischen Diskurs die Linken und die Rechten brauchen. Aber keine Verfassungsfeinde auf beiden Seiten. Das kann ja Linksextremismus sein oder Rechtsextremismus sein. Also wo sind wir denn dann am Ende, wenn wir kein linkes und rechtes Spektrum mehr haben? Dann haben wir irgendwie das, was die CDU unter Frau Merkel mal war, die alle Themen irgendwie eingesammelt hat, um ja keinem irgendwas übrig zu lassen. Das kann es am Ende irgendwie auch nicht sein.
Ich glaube schon auch, das ist natürlich super schwierig, so einen Prozess zu beschreiben und ihn auch angemessen zu beschreiben. Aber dass es Regierungswechsel gibt, dass es auch Politikwechsel gibt und dass es auch Politikwechsel hin zu einer nicht mehr ganz so offenen, nicht ganz so liberalen, nicht ganz so sozialdemokratischen Politik geben kann, die legitim sind. Da sind wir uns ja alle einig. Und die Frage, finde ich, ist eben schon die, wo ist die Grenze, wo man eben sagen würde, hier haben rechtsradikale Parteien sozusagen die politische Entscheidungsfindung vergiftet. Und wo ist auf der anderen Seite, oder wo könnte man auf der anderen Seite sagen, die politischen Entscheidungsträger sind zu weit gegangen. Die haben vielleicht auch Fehler gemacht. Also niemand würde ja heute die Migrationssituation aus dem Jahr 2015, 2016 noch verteidigen, wo man eben vergessen hat, wo die Beschlüsse zu spät kamen, zu sagen, wir können eben nicht jedem in Deutschland, in Europa, der möchte Asyl.
Aber es sagt sich ja immer, wenn man das Ende kennt, ja, kann man immer darüber urteilen, dass man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hat.
Ja, genau.
Hätte.
Aber es heißt ja eben nicht, dass man Fehler nicht korrigiert oder eben Versäumnisse nicht irgendwann nachsteuert. Das hat Angela Merkel ja getan mit ihrem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Also es ist ja nicht so, als würden diese Entscheidungen da stehen und jeder, der sie in Frage stellt oder jeder, der sie am Ende korrigiert, ist irgendwie im falschen politischen Lager, sondern so geht Demokratie, dass man eben nicht nur Parteien wählt und abwählt, sondern eben auch bestimmte Themen anders sieht und anders gewichtet.
Sehen Sie eine Gefahr für die Demokratie und die Institution der Demokratie?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar das, was Sie beschreiben, wäre innerhalb eines demokratischen Konsenses. Also der demokratische Konsens lässt zu, auch rechts und links, auch Debatten, die an der Grenzen gehen, an die Grenzen, das lässt zu und das ist auch notwendig. Wir müssen miteinander so sprechen, dass wir die Themen ansprechen, auch das Thema Migration und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und Probleme. Wovon ich spreche hier ist, dass dieser Rahmen genau in Frage gestellt wird. Und zwar durch einen rechtspopulistischen Diskurs, der sagt, wir dürfen nicht mehr alles sagen. Sobald man die dann kritisiert, ist man dann nicht mehr tolerant. Während das demokratische Spiel genau daraus besteht, dass wir uns gegenseitig zuhören, kritisieren und auch dafür stehen müssen. Also wir müssen dafür stehen, für das, was wir sagen. Und wenn es verfassungswidrig ist, dann hat es auch Konsequenzen. Nur die Rhetorik, die hier angewandt wird, ist eine, die sagt, wenn wir kritisiert werden, dann gehört dieses Spektrum nicht mehr drin und deswegen ist das nicht mehr demokratisch.
Da sind wir uns ja total einig.
Und ich glaube, wir fallen manchmal rein, indem wir selber das Gefühl bekommen, jetzt können wir nicht über alles sprechen.
Aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem, wir müssen wieder lernen und das eben auch klar machen, dass wir unterscheiden können zwischen abweichenden politischen Ansichten, die ihr Recht haben, und zwischen radikalen politischen Parteien, die jenseits unserer Verfassung stehen.
Unbedingt.
Und da sind wir uns total einig. Ja. Aber ich würde eben auf diesem zweiten Punkt noch mal sagen, wenn wir konservative oder sehr traditionelle politische Ansichten formulieren, dann haben die auch einen Platz im politischen Diskurs und müssen ihn auch haben.
Wir können jetzt nicht mehr über alles sprechen, weil wir am Ende der Sendung sind. Ganz kurz noch, Herr Thibault, was denken Sie, wie wird das in Frankreich, wie geht das aus?
Oh Gott, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, genau. Also entweder hat Macron eine absolute Mehrheit oder eine Mehrheit, was relativ unwahrscheinlich ist, oder das Parlament ist unregierbar. Das wäre auch nicht sehr, sehr schön. Oder wir haben eine von dem Rassemblement National angeführten Regierung mit einer Kohabitation in der Hoffnung, dass der Präsident diese Leute so viel wie möglich einzäunen kann. Ich plädiere für die Variante 2.
Okay, wir sind gespannt und werden das beobachten. Morgen, vielen Dank erstmal Frau Weidenfeld, Herr Hollitzer, Frau Diehl und Herr Thibault. Und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde. Dann schauen wir schon mal voraus auf den Friedensgipfel für die Ukraine und fragen mehr als ein frommer Wunsch. Es kommen unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Thomas Geisel vom BSW. Wir sind gespannt auf die Diskussion. Bis dann. Tschüss.